NDR Info. Themen des Tages.
Morgen soll es in Pakistan neue Friedensgespräche zwischen dem Iran und den USA geben. Das ist ein Thema des Tages heute. Dazu auch ein Interview mit dem CDU-Sicherheitsexperten Roderich Kiesewetter. Wir schauen aber auch nach Bulgarien, wo die Menschen heute ein neues Parlament wählen. Und an die Ostsee zur Insel Pöhl, wo für heute ein neuer Rettungsversuch für den gestrandeten Buckelwal geplant war. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie an diesem Sonntag, dem 19. April, dabei sind. Ja, die Lage im Iran-Konflikt bleibt unübersichtlich. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir ordnen das Ganze jetzt mal. Am Freitag verkündete der US-Präsident Donald Trump, die Straße von Hormuz sei für den Schiffsverkehr wieder frei. Dann erklärten Regimevertreter in Teheran gestern, die Meerenge sei wieder geschlossen. Es folgten wüste Drohungen von beiden Seiten. Dann kündigte Trump heute an, sein Verhandlungsteam wird morgen am Montag für neue Verhandlungen in Pakistan sein. Viel los also. Franziska Amler bringt uns jetzt auf den aktuellen Stand.
Seine Vertreter würden morgen Abend in Islamabad eintreffen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social, ohne Angaben zur Zeitzone zu machen. Er werde dem Iran einen vernünftigen Deal anbieten, hieß es weiter. Falls Teheran dies ablehne, würden die USA jedes Kraftwerk und jede Brücke im Iran zerstören. Zudem beschuldigte Trump den Iran, mit dem Beschuss von Schiffen in der Straße von Hormuz gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen zu haben. Aus dem Iran lag zunächst keine Stellungnahme zu weiteren Verhandlungen vor. Bereits vor Trumps Ankündigung hatten die Behörden in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad damit begonnen, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen. So wurden beispielsweise Soldaten an Kontrollpunkten stationiert, Touristenattraktionen geschlossen und große Hotels angewiesen, Buchungen zu stornieren und ihre Räumlichkeiten freizuhalten. Pakistan nimmt in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs eine zentrale Rolle ein. Das Land hatte bereits die erste direkte Gesprächsrunde zwischen Washington und Teheran vermittelt. Sie war am vergangenen Wochenende ohne Einigung zu Ende gegangen. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf sprach zuletzt von Fortschritten, doch sei eine Einigung mit den USA noch weit entfernt. Offiziell läuft die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am Mittwoch aus, wenn es nicht zu einer Verlängerung kommt.
Schon morgen könnte es also wieder Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Das wollen wir jetzt vertiefen mit dem Sicherheitsexperten Roderich Kiesewetter von der CDU. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, was er von diesen neuen Verhandlungen in Islamabad erwartet.
Entscheidend ist, dass bei diesen Gesprächen ja nur Iran und USA zusammen sind, nicht aber Israel. Und dass in dieser Frage die Ziele der USA nicht klar sind. Es gibt Hinweise, dass die nukleare Rüstung des Iran offensichtlich Verhandlungsgegenstand ist. Der Iran behauptet, dass er nur wenige Jahre eine Pause einlegen muss, währenddem die USA auf bis zu 20 Jahre setzen. Aber niemand sagt mehr, dass der Iran auf sein nukleares Programm verzichten muss. Niemand spricht das Existenzrecht Israels an oder die ballistischen Raketen. Also insofern ist es wohl eher der Punkt, dass man zusammensitzt und auslotet, als dass klare Ziele verfolgt werden. Aus deutscher Sicht ist es wichtig, dass das Existenzrecht Israels anerkannt wird, dass die nukleare Rüstung eingestellt wird, dass das ballistische Raketenprogramm eingestellt wird, aber vor allen Dingen eben auch Hamas, Hisbollah und Houthi, die Terrorarme des Iran, nicht mehr aus dem Iran heraus finanziert werden.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die deutschen Interessen. Nun sitzen ja aber die Europäer und Deutschland bei diesen Gesprächen nicht mit am Tisch. Welche Einflussmöglichkeiten gibt es denn da überhaupt? Welche Rolle können Deutschland und die Europäer noch spielen?
Dazu gab es in der vergangenen Woche ja die Pariser Konferenz in der französischen Hauptstadt, wo eine ganze Reihe von Staats- und Regierungschefs da waren, nämlich die vier europäischen Staaten der G7, aber dazu auch Partnerstaaten über 40 aus Asien, Afrika und Lateinamerika zugeschaltet waren, auch systemische Rivalen wie China und erstaunlicherweise nicht USA, Israel und der Iran. Die waren demonstrativ ausgeschlossen worden. Und hier sehen wir, dass die Europäer versuchen, einen eigenen multinationalen Plan zu entwickeln. Aber auch da gibt es Unterschiede. Merz möchte die Amerikaner unbedingt dabei haben, weil er eben die Mängel der Europäer in der Ausstattung sieht. Wenn dem Macron eine ausschließlich autonome europäische Friedensmission möchte, aber da fehlt es an entsprechenden Mitteln. Also erst einmal Einigung in Europa, aber die Europäer haben ja klar signalisiert, dass sie nach einem Waffenstillstand bereit sind, über die Freiheit der Seewege auch zu wachen, also einer freien Straße von Hormuz durch Entminung und andere Fähigkeiten dabei zu sein und zu unterstützen.
Welche Aufgaben könnte denn die Bundeswehr übernehmen?
Also zunächst einmal vor einem Bundeswehreinsatz ist es erforderlich, dass es eine Waffenruhe gibt aus der Sicht des Bundeskanzlers, dass es eine völkerrechtliche Legitimation gibt, also beispielsweise ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, was ich für ziemlich unwahrscheinlich halte, oder eine Operation zum Beispiel unter dem Dach der NATO. Drittens brauchen wir einen Kabinettsbeschluss und dann eine Parlamentsbeteiligung. Und viertens natürlich ein belastbares militärisches Konzept. Das ist logisch, das ist selbsterklärend. Aber das sind erstmal die rechtlichen Voraussetzungen. Die Bundesrepublik könnte dann Minenjagdboote einsetzen. Das ist die sogenannte Frankenthal-Klasse. Das sind Einsatzboote, die Minen aufklären können. Und Minentaucher könnten auch eingesetzt werden. Das, was dazu noch gehört, sind entsprechende Unterstützungsleistungen, also Tender, Versorgungsschiffe, aber auch Aufklärung aus der Luft. Da haben wir in der Bundeswehr erst jüngst im letzten Jahr die Boeing P-8 beschafft, die Poseidon, die in der Lage sind, über Seefernaufklärung eben auch beispielsweise mit Radar und anderen Bereichen feindliche Aktivitäten oder illegales Minenlegen aufzuklären.
Die Marine hat sich ja aber auch schon zu Wort gemeldet und klar gemacht, alles, was wir haben, ist im Prinzip schon im Einsatz. Angenommen, es kommt so, wie Sie sagen, es gibt tatsächlich irgendwann ein Mandat und vielleicht auch einen Parlamentsbeschluss für so einen solchen Einsatz. Gibt es dann dafür bei der Bundeswehr überhaupt genug Kapazitäten, um das dann auch umzusetzen?
Herr Oppel, Sie legen den Finger in die Wunde und ich will da zwei kurze Argumente bringen. Erstens, die Bundeswehr ist für die vielen Missionen, die da sind, unterausgestattet. Es liegt nicht nur an den Booten, sondern auch an dem mangelnden verfügbaren Personal. Es muss ja ausgebildet werden. Es gibt Schichtbetrieb. Es gibt Leute, die aus den Einsätzen kommen, Leute, die sich erholen, Leute, die sich auf Einsätze vorbereiten. Und da sind wir unterausgestattet. Aber der zweite Aspekt ist sehr gravierend. Der Krieg des Irans hängt auch sehr eng zusammen mit Russlands Krieg gegen die Ukraine, weil der Iran einer der Hauptunterstützer Russlands ist und Russland den Iran mit Zieldaten über die Amerikaner unterstützt. Zugleich lockern die USA die Sanktionen für Russland, sodass Russland sehr viel hohe Öleinnahmen hat, allein im letzten Monat rund 10 Milliarden Dollar zusätzlich, was vergleichsweise viel ist. Und wir damit uns Prioritäten setzen müssen. Wir Deutschen wollen zusammen mit den nordischen Staaten, den baltischen Staaten und Polen viel stärker die Ukraine unterstützen. Und wenn wir jetzt unsere Fähigkeiten aus der Ostsee beispielsweise bei der Minenaufklärung an den Golf verlegen, dann fehlen sie uns in der Ostsee und Russland hätte ein Eskalationspotenzial, wo wir Deutschen nicht mehr gegenhalten können. Deswegen rächt es sich auch, dass die Zeitenwende in der Bundeswehr so langsam vonstatten geht. Wir haben jetzt 4 Jahre vertan, um entsprechend früher mit der Aufrüstung zu beginnen, stärker die Ukraine zu unterstützen, damit dieser Kriegsschauplatz endlich beendet wird zugunsten der Ukraine. Und so sind wir jetzt an mehreren Fronten und deswegen müssen wir Prioritäten setzen.
Wie realistisch ist denn so ein schneller Einsatz der Bundeswehr vor diesem Hintergrund, vorausgesetzt, dass es da in der Straße von Hormuz und im Iran bald Frieden gibt?
Also allein die Verlegung dauert etwa 3 Wochen, aber Ausbildung und Vorbereitung sind weitere Wochen. Also vor 6 bis 8 Wochen nach einem Friedensschluss werden wir da nicht zur Verfügung stehen, es sei denn, der Friedensschluss zeichnet sich ab und man hat da eine gewisse Vorbereitungszeit. Aber ich warne davor, uns ausschließlich auf den Golf zu fokussieren. Wir müssen schauen, dass die Ostsee, durch das die Schattenflotte fährt, dass wir hier operativer werden, die Schattenflotte anhalten und durchsuchen, was rechtlich möglich ist. Wir hatten dazu am Freitag eine Debatte im Bundestag. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass Russland den hybriden Krieg, also zivile Sabotage, Zerstörung beispielsweise von Pipelines oder von Unterseekabeln vorantreibt, sodass wir auch eine Schutzkomponente in der Ostsee brauchen. Und deswegen müssen die Europäer priorisieren, die einen, die sich verstärkt um die Ukraine kümmern und die anderen, die im östlichen Mittelmeer und an der Straße von Hormuz aktiv sind. Wir Deutschen können nicht beides leisten und eine Prioritätensetzung wäre da sicherlich nötig.
Das sagt der CDU-Sicherheitsexperte Roderich Kiesewetter. In Bulgarien wählen die Menschen heute ein neues Parlament. Um 19 Uhr schließen dort die Wahllokale. Es ist die 8. Wahl in nur 5 Jahren. Für die meisten Menschen ist die Korruption im Land das wichtigste Thema. Und schon jetzt steht fest, die Regierungsbildung, die wird nicht einfach, wie unser Korrespondent David Freches aus Sofia berichtet.
Der Gang ins Wahllokal, er ist für viele Menschen in Bulgarien ein Vertrauter. Eines der Wahllokale ist die Galabow-Schule mitten in Sofia. Vasil war dort einer der Ersten, der seine Stimme abgegeben hat. Wenn alle für den Mann stimmen, der etwas verändern soll, dann wird es Veränderung geben. Es muss Veränderung geben. Ich erwarte, ich hoffe auf Veränderung, aufrichtig. Je mehr Menschen für neue Gesichter stimmen, für Menschen, die uns bisher nicht enttäuscht haben, desto besser. Vasil hat zwar nicht gesagt, wen er mit dem Mann meint, aber es dürfte sich sehr wahrscheinlich um Rumen Radev handeln. Radev ist der ehemalige Staatspräsident. Er hätte noch ein Jahr weiter im Amt bleiben können, sich dann aber entschieden, Regierungschef werden zu wollen. Rumen Radev ist im Land beliebt. Er gilt als frei von Korruption und hat dem System in Bulgarien den Kampf angesagt, bei dem Geschäftsinteressen, Justiz und Politik hinter den Kulissen miteinander verflochten sind. Umfragen kurz vor der Wahl haben sein Mitte-Links-Bündnis Progressives Bulgarien mit 34% auf Rang 1 gesehen. Die Stimme von Dobromir ging im Wahllokal aber nicht an Rumen Radev. Der 65-Jährige sagt, wenn das, was die Soziologen vorhersagen, eintritt und Radev gewinnt, wird es zu einem Prozess der Ernüchterung kommen, wahrscheinlich zu sozialen Konflikten und letztlich auch zu neuen Wahlen. Eine stabile Regierung zu finden, das dürfte schwierig werden. Rumen Radev hat der konservativen Partei GERB, die auf Rang 2 liegt, bereits eine Absage gegeben. Die Partei gilt als korrupt, genau wie die DPS, die Partei des einflussreichen Oligarchen Dilian Pejewski. Ein Mann, der wegen Korruption auf den Sanktionslisten der USA und Großbritannien steht. Eine Zusammenarbeit mit der DPS schließt Rumen Radev ebenfalls aus. Das Bündnis der liberalen Reformparteien, die auch ganz auf Antikorruption setzen, bezeichnet Radev als unerwünscht. Es stellt sich also die Frage, wie vor diesem Hintergrund eine Regierung gebildet werden soll. Dabei wären stabile Verhältnisse wichtig, findet auch Christina. Für mich ist die Reform des Justizsystems derzeit das Wichtigste. Dort beginnt die Gesetzlosigkeit im Land. Die Menschen haben kein Vertrauen in die Arbeit der Staatsanwaltschaft. Es ist entscheidend, das Vertrauen der Menschen in die Justiz und die Staatsanwaltschaft wiederherzustellen, damit sie darauf vertrauen können, dass alles korrekt abläuft. Wenn die Parteien von Dilian Pejewski und der GERB auf maximal 80 Sitze im neuen Parlament kommen, hätten alle anderen Parteien eine Zweidrittelmehrheit. Sie könnten dann, vorausgesetzt, sie arbeiten zusammen, eine Justizreform auf den Weg bringen. Das ist der Wunsch von vielen, denn die Justiz gilt als Stütze der Korruption im Land.
Seit Wochen steckt ein Buckelwal an der Ostseeküste fest. Vor der Insel Pöhl war für heute ein neuer Rettungsversuch geplant, bei dem der Wal ins offene Meer geschleppt werden sollte. Reporterin Nathalie Süß ist für uns vor Ort in der Wismarer Bucht. An sie ging die Frage, 3 Tage wurde der Einsatz jetzt vorbereitet. Hat denn heute alles funktioniert?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie man das Ganze betrachtet. Eigentlich war ja heute der Plan, wie auch schon in den letzten Tagen, den Wal aus der Bucht herauszubekommen. Das hat nicht geklappt. Er ist noch immer dort, aber andere Maßnahmen haben heute geklappt. Zum Beispiel wurde dort eine Fahrrinne freigespült von einem Punkt, wo es eben tiefer ist, Richtung Wal hin. Und außerdem wurde er natürlich wieder mit Zinksalbe behandelt, weil sein Rücken, seine Haut dort sehr angegriffen ist. Und außerdem noch eine Neuigkeit. Mittlerweile liegt im Hafen von Wismar, nicht ganz so weit weg von hier, ein großer Schlepper und ein Begleitboot, die wohl darauf warten, dass sie den Wal dann in seinem besonderen Konstrukt, in seinem Reisebett, bis in die Nordsee schleppen können. Das ist alles vorbereitet, aber nach wie vor ist der Wal hier auf der Sandbank gestrandet.
Ja, die ganze Aktion heute hat ja eine private Initiative geplant. Wer ist denn das eigentlich und wie kommt es, dass die genau diesen Einsatz jetzt durchführen?
Ja, das hat eine längere Vorgeschichte. Also mehrere Meeresbiologen, die hatten ja den Zustand des Wals, als er hier auf der Sandbank lag, als extrem schlecht eingeschätzt und keine wirklich reelle Chance gesehen, dass er überlebt. Und sie meinten, weitere Rettungsversuche seien einfach Tierquälerei. Und deswegen hatten die Behörden es irgendwann aufgegeben, den Wal da herausbringen zu wollen. Daraufhin ist ja durchs Internet ein riesiger Aufschrei gehallt. Wahnsinnig viele Leute haben ihre Solidarität mit dem Wal bekundet. Und auch viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gemeint, man kann den doch dort nicht einfach seinem Schicksal überlassen und ihn sterben lassen. Und dieser Meinung sind wohl auch die Helfer, die hier seit 4 Tagen jetzt am Werk sind. Diese ganze Mission wurde initiiert von zum einen vom Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz und Karin Wolter-Mommert, die kennt man sonst eigentlich aus dem Trabrennsport. Beide schwerreiche Unternehmer, die haben das nötige Kleingeld für so eine Aktion. Denn hier sind wirklich jede Menge Mobilkräne, Schwimmpontons am Werk, Rohre und ein großes Luftkissen und natürlich auch ganz viele Gewerke und Menschen, die ringsherum arbeiten. Das ist ein teures Unterfangen, aber der Herr Gunz, der das mitfinanziert, der meinte, es wird schon nicht 100 Millionen kosten. Hier spielt Geld anscheinend keine so große Rolle. Es geht dabei eben mehr ums Prinzip, nämlich den Wal hier rauszubekommen.
Also am Geld scheitert es nicht, aber du hast den Zustand des Wals schon angesprochen. Der hat ja seit Wochen nichts gefressen. Was sagen denn da die Fachleute zu dem Gesundheitszustand des Tiers?
Na, da gehen die Meinungen deutlich auseinander, auch unter den Experten. Es gibt ja ein Gutachten vom Deutschen Meeresmuseum und dem Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung. Und dieses Gutachten von diesem Wal, der hier gestrandet war, kam zu dem Schluss, dass es kaum Chancen gibt, dass der Wal, selbst wenn er wieder in seinem natürlichen Habitat in der Nordsee oder im Atlantik ist, dass er dort überleben könnte. Diese Chancen seien sehr gering. In der Ostsee ist er ja schon auch deutlich länger, hat hier deutlich weniger Futter als im Atlantik und seit er gestrandet ist, hat er gar nichts gefressen. Seine Haut hat tiefe Wunden und was noch fast schlimmer ist, seine Organe sind eben schon durch das Eigengewicht des Wals, dieses tonnenschweren Tiers, deutlich angegriffen. Er hat wahrscheinlich schon Wasser in der Lunge und deswegen sagen eben auch große Umweltverbände wie zum Beispiel Greenpeace, die hier nicht an dieser Aktion beteiligt sind, dass dieser Rettungsversuch wirklich kritisch zu sehen ist und Tierquälerei. Aber die Tierärzte aus dem Team selber hier, die vor Ort arbeiten, die sagen, er ist sehr viel vitaler, als diese externen Biologen meinen. Die hätten ihn ja auch noch nicht aus der Nähe gesehen und hätten noch nicht gesehen, dass so viel Leben in ihm ist. Er sei keineswegs in den letzten Zügen. Genau beurteilen kann das natürlich am Ende keiner, weil man ihn eben nicht genau untersuchen kann. Aber die Tierärzte hier vor Ort sagen, er weiß auch, wo es theoretisch rausgeht aus der Bucht.
Ja, und vor diesem Hintergrund, wie geht's jetzt weiter?
Ja, da gibt's jetzt 2 Optionen. Entweder man bleibt bei dem alten Plan und bringt diesen Wal auf eine Plane, die dann an 4 Pontons befestigt wird, 4 Schwimmplattformen, quasi so ein Bett, das hinter diesen Schlepper gespannt wird. Und dann wird er aus der Bucht herausgezogen bis in die Nordsee und den Atlantik. Oder aber Option 2, die ist heute zum ersten Mal aufgeploppt. Der Wal könnte sich womöglich frei schwimmen. Das haben die Tierärzte hier vor Ort aus dem Team gesagt. Er hat sich in den letzten Tagen so stark bewegt und außerdem sei der Wasserstand so gestiegen und steigt jetzt weiter, dass ganz gute Chancen bestehen, dass er sich selbst aus seiner misslichen Lage befreit. Und dann wollen die Helfer ihn mit Booten eskortieren, ihm quasi den Weg weisen zum Ausgang der Ostsee, sodass er am Ende in der Nordsee landet. In beiden Fällen soll er auf jeden Fall mit Hilfe eines GPS-Senders verfolgt werden.
Nathalie Süß war das mit Infos zur Walrettung auf der Insel Pöhl. Und jetzt schauen wir nach Niedersachsen. Vor 81 Jahren haben Soldaten der britischen Armee dort das Konzentrationslager Bergen-Belsen in der Heide befreit. Heute haben zu diesem Anlass rund 250 Gäste in der Gedenkstätte im Kreis Celle daran erinnert. Jannik Wittenberg war für uns mit dabei.
Die Musik, mit der das Gedenken in Bergen-Belsen heute eröffnet wird, klingt mahnend. Und eine Mahnung soll die heutige Veranstaltung 81 Jahre nach der Befreiung des KZ auch sein. Die Botschaft lautet, niemals darf sich das wiederholen, was beispielsweise Pavel Kučera erlebt hat. Der 87-Jährige wurde als Kind in Bergen-Belsen befreit und ist heute an den Ort zurückgekehrt, wo er unfassbares Leid erlebt hat.
Krankheiten, Hunger, Schmutz, Insekten, Kälte. Es war ein Leiden, sowohl körperlich als auch seelisch. Aber heute wollen wir Frieden und ein Menschlichkeiten leben. Und so hege ich trotz allem, was ich erlebt habe, keine Hass gegenüber irgendjemandem. Dieses Wort habe ich aus meinem Wortschatz gestrichen. Wenn wir uns alle daran halten würden, gäbe es heute gewiss weniger Kriege, weniger Gewalt und weniger Leid.
Kučera erhält nach seiner Rede Applaus. Er ist heute einer von zwei anwesenden Überlebenden, nur zwei. Denn es wird auch heute wieder deutlich, dass die Generation der Zeitzeugen für die Schrecken der NS-Herrschaft immer kleiner wird. Damit wächst die Verantwortung für die nachfolgenden Generationen, betont Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi Hamburg.
Bald wird niemand mehr persönlich berichten können, was hier geschehen ist. Das verändert seit Jahren die Form unseres Gedenkens, aber es entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, denn mutige Stimmen, die uns immer wieder ihr unermessliches Leid, auch Jahrzehnte nach der Befreiung, mitgeteilt haben, dürfen nicht verhallen. Es ist unser aller Aufgabe, ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen mit unseren Stimmen immer wieder zu erzählen.
Einer, der das seit Jahren tut, ist Mario Franz, Sohn des Überlebenden Johann Franz. Auch er ist heute gekommen und er blickt angesichts der aktuellen Tendenzen in der Gesellschaft zu Nationalismus, Antisemitismus und Hass sorgenvoll in die Zukunft. Aber er hat auch Hoffnung.
Ich habe eigentlich nie Angst gehabt, ich bin jetzt 60 Jahre, aber wenn ich das alles beobachte, bekomme selbst ich langsam Angst. Aber ich denke nicht, dass es nochmal so einfach möglich wäre wie früher, weil die neue Generation sich das selber als Verantwortung nimmt. Sie ist nicht nur dabei, die Minderheiten zu unterstützen, sondern sie sagt, das ist unsere Angelegenheit. Das hat einige positive Impulse für mich, in die Zukunft zu sehen.
Und auch der Präsident der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, nimmt heute trotz aller Trauer und Sorgen etwas Positives mit.
Wir sehen, dass immer mehr Menschen Grenzen hier legen. Wir sehen heute eine Vielzahl von Botschaftern und Gesandten und Generalkonsulaten, die hier vertreten sind. Das wird immer jedes Jahr deutlich mehr. Und es ist eigentlich verwunderlich, wie in der Weltgeschichte immer wieder so Dummheiten passieren können, wie in der Welt immer wieder, sage ich mal, Rassismus, Fremdfeindlichkeit, Unvernunft immer noch entstehen können. Ich verstehe es einfach nicht. Nein, Kriege führen nicht, was Westen und Kriege führen immer zu Toten.
Und genau diese Tendenzen, die Michael Fürst beschreibt, machen es noch mal wichtiger, die Erinnerungen an die dunkle Vergangenheit wachzuhalten, so wie heute hier in Bergen-Belsen.
Und jetzt kommen wir zum Sport mit Stefanie Lavoie.
In der ersten Fußball-Bundesliga spielt aktuell Bayern München gegen Stuttgart. Sollten die Münchner nicht verlieren und nach einer Niederlage sieht es wirklich nicht aus, dürfen sie ihren 35. Meistertitel feiern. Es steht 4:1 in der 66. Minute. Unser Reporter in München ist Mike Küster.
Zweimal hat der VfB Stuttgart jetzt nochmal ausgewechselt, hat mit Cema und Mittelstädt, bei ihm hat es mich sowieso gewundert, dass er nach seiner bärenstarken Leistung beim 4:0 letzte Woche nicht gleich von Anfang an gespielt hat, reingebracht, dafür Stiller und der Torschütze, der einzige für die Stuttgarter, Chris Führig, jetzt beim Duschen. Die Bayern sind noch gut 25 Minuten entfernt von der 35. deutschen Fußballmeisterschaft, liegen weiter hier zu Hause vor ausverkaufter Hütte mit 4:1 in Führung. Und der VfB versucht es nochmal in der Zentralen über Cema, der Spanier, gerade eben erst reingekommen. Und dann verständeln sie den Ball. Harry Kane hat den Ball schon wieder steil geschickt. Jetzt halbrechte Position auf Jackson. Der nimmt Olisse mit. Olisse schießt vorbei. 15 Meter halb links. Dann nimmt der Maas und hat vielleicht einen klitzekleinen Moment zu viel nachgedacht und schießt den Ball dann knapp übers linke Kreuzeck, am linken Kreuzeck vorbei. Beziehungsweise schießt dann hinten die Umrandung des Stadions an. Also, bleibt beim 4:1, gibt nochmal Abstoß vom Alexander Nübel in seinem knallneongelben Torwarttrikot, hat sich den Ball hingelegt auf seinen weißen Kreidestrich des Fünfers, klatscht nochmal in beide Hände, nimmt 5 Schritte Anlauf, jetzt schlägt er den Ball mit dem rechten Fuß hoch hinein, halb links in die Hälfte der Bayern, Kopfballverlängerung von Mittelstädt, aber die Bayern in der Abwehr da, führen weiter mit 4:1.
Das Spiel gibt's in voller Länge im Audio-Livestream bei sportschau.de. Im ersten Spiel des Tages besiegte der SC Freiburg Schlusslicht Heidenheim mit 2:1. Freiburg wahrt damit die Hoffnung auf einen internationalen Wettbewerb. Mönchengladbach und Mainz beenden am Abend den 30. Spieltag. In der zweiten Liga trennten sich Eintracht Braunschweig und Hertha BSC Berlin 1:1. Für beide Teams eigentlich zu wenig. Moritz Kasserlet hat die Partie gesehen.
Braunschweig hat sich diesen einen Punkt verdient, wollte aber mehr. Zur Pause lag die Eintracht noch zurecht mit 0:1 hinten durch ein Tor des Berliners Rehse. Und die Hertha hatte weitere gute Chancen. Nach dem Seitenwechsel aber war die Eintracht besser. Mijatovic vergab erst die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Und dann traf Max Marie durch einen Schuss aus knapp 20 Metern in den linken Winkel des Berliner Tores. Nach einer roten Karte für Herthas Eichhorn spielte Braunschweig in Überzahl, drängte auf den Siegtreffer, aber der fiel nicht. Durch das erkämpfte 1:1 bleibt die Eintracht auf dem Abstiegsrelegationsplatz, während Berlin kaum noch Aufstiegschancen hat.
So gut wie aufgestiegen ist derweil Schalke nach dem 4:1 gegen Schlusslicht Preußen Münster. Greuther Fürth gewann überraschend gegen Darmstadt 3:2. Die Löwen Braunschweig kämpfen weiter verbissen um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga. Gegen den mitteldeutschen BC gewann der Tabellenletzte verdient mit 112:93. Durch den Erfolg haben die Löwen vier Spieltage vor Ende der Saison nur noch 2 Siege Rückstand auf Jena am Retten. Ufer. Die Füchse Berlin haben den DHB-Pokal gewonnen. Im Endspiel des Final Four in Köln besiegten sie den Bergischen HC 42:33. Der TBV Lemgo schlug Magdeburg und holte sich Platz 3.
Der Sport mit Stefanie Lavoie. Und damit enden die Themen des Tages an diesem Sonntag. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.